Was geht ab, Freunde? In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir ausführlich, und ich meine wirklich ausführlich, über die Brooklyn Nets, ganz besonders im Vergleich mit den Philadelphia 76ers. Wer ist denn jetzt aktuell das beste Team in der Eastern Conference und können die Nets in die Finals gehen und dort vielleicht sogar gegen das beste West-Team bestehen? Außerdem sprechen wir über Draymond Greens Statement, über Andre Drummond, James Harden, Kyrie Irving, dieses große Fass, was Draymond aufgemacht hat, über die Art und Weise, wie mit Spielern ganz besonders von der Medienseite umgegangen wird. Wir haben außerdem noch ein paar History-Themen mit drin, unter anderem John Stockton, und wir stellen uns die Frage, wie Basketballfans in den 90ern und in den 80ern irgendwie damit klargekommen sind, dass nicht zu jedem Zeitpunkt der Score des Spiels eingeblendet war, denn man wusste einfach oft minutenlang nicht, wie es steht. All das und noch viel mehr in dieser heute mit Überlänge zu euch kommenden Folge des fünften Viertels. Viel Spaß!
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen alle da draußen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Und den Gag erlaube ich mir jetzt nochmal. Ich habe nachgeguckt in der letzten Woche, von wo aus überall zugehört wurde. Grüße nach Ägypten. Ein einziger Hörer. Und Grüße gehen auch raus nach Bochum. Da ist wieder schönes Wetter. Das Auto mittlerweile, hoffe ich, wieder frei von Björn.
Es ist wieder frei, ja, Gott sei Dank. Ey, es ist so crazy für alle da draußen. Kurz, bei euch wird es wettertechnisch genauso sein. Wir sind wirklich Transition von der einen Woche, war ich draußen in Winterjacke und im Schnee. Und eine Woche später bin ich rausgegangen in einem Sweatshirt und Shorts.
Ja.
Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wie ist bei dir in München?
Genau das Gleiche, gerade eben draußen rennt das Räumfahrzeug, fährt rum, und wir haben so viel Kies auf den Gehwegen, aber es ist jetzt quasi so, dann weißt du, Winter ist vorbei. Wobei man in München nie weiß, manchmal kommt der Winter Mitte April wieder komplett fett zurück, aber gerade eben 20 Grad, das ist so warm.
Ja, der April ist schon eine Bitch, muss man mal ganz einfach so sagen. Der April, man sagt ja immer dieses deutsche Sprichwort, der weiß nicht, was er will, und das ist wirklich ein Monat. Ich glaube, die anderen Monate mögen den auch nicht,
ja.
Weil die sind alle so... Die sind alle so relativ strukturiert und wissen genau, ja, okay, ich bin der Februar, ich bin noch ziemlich kalt, oder ey, ich bin, was weiß ich, der Mai, so bei mir ist dann schön sonnig und der Frühling kommt. Und der April verkackt's irgendwie für alle. So, der macht diese Transition kaputt von den Wintermonaten in die Sommermonate.
Ja.
Ich glaube, den mag keiner.
Ja, ich schon, ist mein Geburtstagsmonat.
Okay, das ist bitter.
Aber ich muss auch echt sagen, die ersten Jahre, so, ich glaube, bis ich 10 oder 12 war, wir hatten April immer Schnee an meinem Geburtstag. Das hat sich mittlerweile echt geändert. Das liegt selten an meinem Geburtstag Schnee, aber ja, der April manchmal echt crazy und verrückt. Mit einer meiner liebsten Monate ist eigentlich echt der Mai, weil da ist es durch. Also da kommt eigentlich kein Schnee mehr und dann fängt alles an zu blühen und dann weiß man, okay, jetzt kommt der Sommer.
Yes, Leute, willkommen im großen Wetter- und Monatspodcast. Wir ranken heute die Top 12 Monate des Jahres.
April ist schon mal auf der 12.
Ja, bei mir auf jeden Fall. Ganz kurz, Leute, wir haben natürlich, wie ihr es höchstwahrscheinlich im Titel auch irgendwo sehen könnt, wir haben natürlich heute eine Brooklyn Nets-Analyse für euch am Start. Muss ich ja gar nicht machen. Ich habe ein Intro eingesprochen.
Ich habe es heute extra
nicht. Muss ich ja
nicht,
gar nicht machen.
Jetzt verkackst du.
So, ich hab's extra. Jetzt verkackst ich. Okay, aber dann lass mich kurz was anderes sagen. Und zwar danke an dich, dass du mich letzte Woche gerettet hast. Denn dem aufmerksamen Hörer wird aufgefallen sein, Max hat letzte Woche das Intro eingesprochen. Und das lag daran, dass ich es ein bisschen verbockt habe, weil ich habe mir die Dateien, anstatt sie hier im Studio zusammenzuschneiden und hier die Aufnahme zu machen, hatte ich keine Lust mehr im Studio zu sein, habe mir die Dateien einfach nach Hause geschickt auf meinen Laptop und habe gesagt, komm, ich mache das schnell daheim. Und als ich dann zu Hause war, ist mir irgendwann abends aufgefallen, oh, ich habe weder ein Mikro, noch habe ich den Beat und noch habe ich unser Intro vom Podcast. Das heißt, ich stehe einfach mit gar nichts da und müsste jetzt zurück ins Studio laufen, irgendwann in der Nacht. Und dann habe ich Max kontaktiert und er hat sich Gott sei Dank bereit gestellt oder bereit erklärt, das Intro einzusprechen. Deswegen danke dir, war auf jeden Fall cool.
War sehr witzig, weil ich ja immer mit sehr viel Enthusiasmus in die Folge reinstarte und das Intro so: Willkommen zur nächsten Folge des 5.4. Heute sprechen wir über die Brooklyn Nets. Ja, ist echt so. Ja, weil ich kann ja nicht zweimal mit dem gleichen reinstarten. Und ich so, okay, Max, ganz relaxed. Deine Power unten halten. Nee, alles kein Stress. Ich hatte sowieso Spätschicht, war am Rechner. Ja, ich mag das neue Intro. Die 20, 30 Sekunden so als Overview kamen auch bei euch gut an. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir heute... Geil,
ja, geht richtig gut. Du wolltest gerade den Übergang machen zu den Leuten, ne?
Ja, richtig. Ich wollte mich eigentlich gerade bedanken, weil wir haben echt gerade glatt 300 Patronen. Es sind in den letzten zwei Wochen so viele neue Leute dazugekommen.
Ja, ich glaube über 30. Also echt fettes Shoutout an euch alle. Sowieso die Leute, die so lange dabei sind. Aber jetzt gerade die Leute, die neu dazugekommen sind und einfach dafür sorgen, dass wir so Stück für Stück immer näher an dieses Ziel kommen, dass wir... Nicht jetzt vom Podcast leben, weil da wäre noch mal ein bisschen was, zu erreichen, aber einfach, dass wir finanziell sozusagen so abgesichert sind, dass wir wirklich uns entspannt und sehr lange auf die Podcasts vorbereiten können. Und das ermöglicht ihr uns nicht zuletzt und deswegen einfach tausend Dank dafür.
Ja, kann ich auch bloß nur, also unser Ziel war ja, ich weiß noch, damals wollten wir nach Miami fliegen.
stimmt.
Da hatten wir, ich glaube, so dieses Ziel mit 500, wir haben jetzt mittlerweile 300, da kann ich mich echt bloß bei jedem Einzelnen bedanken. Und es geht diese Woche Freitag auch direkt weiter für die Patronen. Wir können es eigentlich direkt raushauen. Wir haben drei Themen im Block diesen Freitag. Das ist einmal, die All-Star-Reservisten wurden gestern, ja,
für euch gestern, genau. Für uns aktuell noch in der Zukunft, weil wir nehmen immer Dienstag Vormittag auf und die All-Star-Reservisten werden heute wahrscheinlich erst im Laufe des Tages oder gar abends in der Nacht gewählt oder bekannt gegeben und deswegen können wir das heute auch nicht im Pod behandeln und deswegen wird das ein Teil des Patreon-Pods am Freitag sein.
Genau, dann erst am Anfang habe ich es gar nicht so für voll genommen, aber jetzt werden die Berichte immer lauter, immer mehr. Es ist mittlerweile auch bestätigt, die Mavs suchen anscheinend nach einem Trade für Porzingis. Wir werden auch darüber quatschen am Freitag. Ein echt krass heikles Thema. Unicorn ist ja noch das, was man von ihm damals erwartet hat nach dem New York Knicks Trade. Ich weiß, wir waren in Oakland, San Francisco waren beide, sogar beim Subway.
Wir waren bei so einer richtig abgesifften Mall irgendwie, wo uns so ein Uber-Driver auch hingefahren hat und wir wussten überhaupt nicht wirklich, wo wir sind. Und dann waren wir in dieser Mall unten beim Subway und da habe ich mich mal kurz sicher gefühlt. Abgesehen davon dachte ich echt an jeder Ecke, wir werden gleich überfallen. Also das war eine abgesiffte Mall. Ja, aber da haben wir damals von dem Trade erfahren und wir müssen jetzt nicht groß darauf eingehen, aber es ist so bitter, die Entwicklung von Porzingis. Ja. Also wenn du überlegst, wirklich wie der, als was der angesehen wurde und einfach ein 2,21-Typ, der schießen kann, der so viele Dinge kann auf dem Basketballfeld, mal abgesehen davon im Post zu stehen. Und der ist einfach nicht mehr das, was wir uns gewünscht haben. Der ist einfach nicht mehr dieser Spieler. Also da werden wir einiges zu besprechen haben am Freitag.
Ich sage gar nichts dazu, weil sonst ufert es aus. Wir sprechen am Freitag drüber. Und ein Patrone hat sich gewünscht, Schweizer, dass wir mal über Capella quatschen. Capella Corner.
Ja, genau. Es gibt eine Capella Corner, weil haben wir ihn hier, ja, den Pascal. Der Pascal hat mir geschrieben bei Patreon und meinte so, ey, ich als Schweizer würde mich sehr über eine Capella Corner freuen. Und dann dachte ich mir, wie kann ich ihm den Wunsch denn abschlagen, wenn er so nett fragt? Und wir haben sowieso zwei andere Fragen auch noch. Finde ich ganz cool, weil bei Patreon gibt es ja auch ein Postfach. Das ufert jetzt so voll in diese Patreon-Werbeveranstaltung aus. So krass sollte es gar nicht werden, Leute. Aber wir haben das hier einfach alles auf dem Zettel. Und zwar hat einmal der David gefragt, was ist unser Statement zum Draymond Green Talk oder Statement über Free Agents, über Trades, über James Harden, Andre Drummond, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe dazu auch ein sehr ausführlich langes Video gemacht, deswegen wollte ich eigentlich nur deine Stimme dazu hören. Wie siehst du das Ganze? Was sagst du da zu Draymond?
Ich habe mich da komplett rausgehalten. Ne? Zum einen, weil Draymond sehr, sehr viele Cases vermischt. Erstmal muss ich sagen, ich find's gut, dass er sich überhaupt hinsetzt, Draymond. Ich glaube, der wird auch irgendwann mal vielleicht Chris Paul ablösen in ein paar Jahren in der Spielergewerkschaft. Denn ich glaube, dass Draymond schon eine Stimme hat, der man auch zuhört. Er haut halt auch einfach raus ohne Skript. Deswegen will ich auch ein bisschen die schützende Hand über ihn legen, weil sich einfach so, ich glaube, da waren auch viel Emotionen mit dabei. Aber ich meine, er greift natürlich viele Dinge an, die man relativ schnell beiseite schieben kann. Drummond und die Cavs haben sich auf diese Art und Weise geeinigt, dass Drummond jetzt erstmal auf der Bank sitzt. Das ist in seinem Interesse, das ist im Interesse der Franchise. Dann überleg dir mal, Drummond verletzt sich jetzt, dann kannst du ihn nicht traden, der Trade-Value sinkt. Dementsprechend alles gut. Und der Arbeitgeber in dem Fall hat ja nichts falsch gemacht. Also wenn ich zu meinem Spieler hingehe und sage, ey, pass auf, wir wollen dich traden, wir setzen dich auf die Bank, Drummond sagt, passt für mich auch, ich habe keinen Bock, mich zu verletzen, ich trainiere einfach weiter, ich bin weiter mit dem Team dabei, passt alles. Dann hat er ja natürlich dieses Harrison Barnes Cousins Ding, also dass die Spieler von einem Trade erfahren, mitten, wenn sie gerade in einem Spiel sind oder All-Star-Game, das gibt's mittlerweile nicht mehr, auch da kann man den Haken dahinter machen. Und dann gibt's für mich eigentlich einen Case, den hätte Draymond vor ein paar Wochen aufmachen müssen. Er spricht dann über die mentalen Probleme der Spieler oder dass es einen Spieler halt auch mental belasten kann. Den Case, den hätte er damals bei Kyrie Irving aufmachen müssen, nicht jetzt bei Drummond, weil Drummond hat dadurch jetzt keine mentalen oder psychischen Probleme, weil er jetzt gerade auf der Bank sitzt. Die haben sich darauf geeinigt. Ja. Hätte er das, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, hätte er viel mehr Zustimmung bekommen. Ich glaube, jeder weiß, was er meint. Er hat nur alles sehr vermischt und dementsprechend, ich glaube, er hat gar nicht so viel Kritik, weil ich glaube, jeder hat schon diesen positiven Case gesehen, den er aufmachen wollte. Bei Kyrie muss ich aber auch nochmal sagen, ich weiß, dass er dann versucht, da ein bisschen so den Kyrie-Case mit reinzuziehen, aber du kannst natürlich nicht sagen, hey, mir geht's gerade nicht. Ich meine, den einzigen Grund, warum ich ihn angegriffen habe damals, weil er nicht kommuniziert hat, mir geht's nicht gut, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen depressiv oder ich habe gerade nicht die Energy, andere Dinge sind für mich gerade eben so in meinem Kopf, das hat er nicht kommuniziert. Und dann sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen als Krankmeldung. Und wenn ich krank bin, kann ich nicht auf dem Geburtstag meiner Schwester abdancen. Sorry, das ist so. Ja. Und deswegen ist eigentlich mein Statement, ich verstehe, was er meint, er hat sehr, sehr viel vermischt. Ich glaube, du hast ein komplettes 20-Minuten-Video drüber gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
Genau. Ja. Also wer sich das angucken will, ich habe ähnliche Punkte und bin zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen wie Max. Also auf Kobe Björn Uncut gibt es das Video. Und wir haben es uns im Stream angeguckt und dann habe ich eben darauf sehr lange reagiert und bin die ganzen Punkte durchgegangen. Das Einzige, was ich noch, also du hast ja schon gesagt, an sich ist es ja eine positive Sache. Und Draymond, das habe ich auch in meinem Video gesagt, hat auch eine Stimme und so eine gewisse Attitude, wie er die Sachen vorträgt, so, du bist automatisch auf seiner Seite und du denkst dir immer so, ja Mann, Draymond, endlich macht mal einer den Mund auf. Ja. Und es ist natürlich auch sehr bewundernswert und wer macht es schon wirklich, dass du Partei ergreifst für Spieler in anderen Mannschaften. Das macht ja auch nicht jeder und da alleine dafür verdient er meiner Meinung nach extrem viel Respekt. Man darf aber auch nicht unter den Tisch kehren, dass er und Klay Thompson, ich glaube, eine Woche davor sich noch über diesen einen Spieler da lustig gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch nicht mehr, von welcher Mannschaft, verdammt. Wo dann Klay irgendwie meinte, so im Broadcast, so, ja, was regt der sich überhaupt auf? Der ist sowieso in einem Jahr aus der Liga raus. So, und dann stellt sich aber Draymond in die PK und fängt davon an zu reden, sagt so, ja, wenn junge Spieler aus der Liga rausfliegen, dann werden immer die Spieler kritisiert, aber nie die Organisation. Ja, okay, das stimmt zwar, aber dann kannst du auch nicht, dann kann auch nicht dein Teammate und du dann im Umkehrschluss später in der Pressekonferenz, könnt ihr nicht beide drüber reden, was der Typ, der sich gerade aufgeregt hat, für ein wacker Spieler ist und dass er deswegen doch gar nicht den Mund aufmachen darf.
Ja.
Also am Ende des Tages, du hast recht, er hat viel vermischt, er hat viel Positive oder viel Wichtiges gesagt, aber ich glaube, das Entscheidende und das, warum so viele Leute am Ende die Rant eher so ein bisschen belächelt haben, war, er hat ja nicht wirklich die NBA, beziehungsweise alles, was er gesagt hat, hat er immer in Kritik Richtung NBA geworfen und das war aber falsch, meiner Meinung nach. Weil die NBA in den meisten Fällen gar nichts tun kann. Ja. Die NBA hat Kyrie Irving keine Strafe gegeben dafür, dass er nicht zu den Spielen gegangen ist und trotzdem bei seiner Schwester auf der Geburtstagsfeier tanzt. Da hat die NBA gar nichts gemacht und die Brooklyn Nets haben auch nichts gemacht. James Harden hat von der NBA keine Kritik bekommen. So Adam Silver hat nicht getwittert, boah, James Harden geht gar nicht.
Ja.
Die haben den Mund gehalten, die haben gar nichts gemacht. Was er, glaube ich, viel mehr kritisiert, ist die Berichterstattung. Und er hat da so ein bisschen die NBA mit den Medien vermischt. Und das kann er ja auch gerne tun. Aber meiner Meinung nach war das Statement einfach zu groß. Er hat zu viel reingeholt und dadurch ist der Punkt, den er eigentlich machen wollte, so ein bisschen untergegangen, nämlich die Berichterstattung und die Art und Weise, wie Spieler von den Medien und Fans auf Social Media
das ist es,
behandelt werden. das ist falsch, beziehungsweise das ist sehr kritikwürdig von außen. Und da sollte man mal die Medien hinterfragen und diese ganzen Outlets, ob man wirklich individuelle Spieler so immer an den Pranger stellen sollte, wenn sie durch eine harte Zeit gehen. Das ist eigentlich das Einzige, was er sagen wollte, meiner Meinung nach. Und da hätte er dieses Ganze, die NBA musste reagieren, das hätte er rauslassen können, weil die NBA kann nicht reagieren. Die NBA kann nicht den Medien verbieten, wie sie berichten soll. Und die NBA kann erst recht nicht den Leuten auf Social Media verbieten, wie sie kommentieren sollen.
Absolut. Ich glaube auch, das, worüber er sich am meisten aufregt und auch sauer ist, einfach, dass die Medien die Psyche der Spieler auf die leichte Schulter nehmen. Und ich habe das auf jeden Fall auch gehört. Und ich versuche auch in nächster Zeit, wenn was Negatives ist, darüber zwar zu berichten, aber nicht zu krass draufzuhauen. Denn ich verstehe schon, was er meint. Du hast aber natürlich absolut recht. Die NBA kann da gar nichts machen. Wer auch immer da jetzt mega draufgehauen hat in der Vergangenheit, ist ja auch egal. Ja, aber hat richtig ausgeholt. Ich glaube, in 6 oder 7 Minuten Rant.
Ja, und einfach so, er war ja gar nicht drauf angesprochen. Er hat einfach am Ende seiner PK gesagt, so, und jetzt will ich noch was sagen. Und das finde ich halt schon sehr bewundernswert. Und gerade dieses, ich setze mich auch für andere Spieler ein, das hört man wirklich ganz, ganz selten in der Saison. Und dafür hat er auf jeden Fall Props verdient.
Jo, absolut.
Okay, dann, wir haben ja schon mit einer guten Zahl hier heute geflext mit den 300 Patronen, aber Leute, wir haben noch eine Zahl und die wollten wir euch nicht, nee, zwei Zahlen eigentlich. Ich sag die eine, die mir persönlich am meisten gefallen hat und du sagst die andere von mir aus. Bei mir, ich fand's sehr, sehr krass, dass wir mittlerweile immer in der Top 25 der deutschen Sportpodcasts aufgelistet sind. Das ist für einen Basketball-Podcast von zwei Typen, die das eigentlich als Hobby angefangen haben. Und auch wenn wir natürlich regelmäßig senden, am Ende der Podcast ist jetzt nicht unser Hauptberuf und wir sind nicht Podcaster in dem Sinne, sondern wir haben YouTube-Kanäle und wir sind Freunde und wir haben einen Podcast darüber, was wir gerne gucken. Und dass wir dann trotzdem in Deutschland zu den Top 25 Sport-Podcasts gehören, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und auch an der Stelle einmal danke. Und das hat ja mit der Zahl zu tun, die du jetzt nennen wirst, nämlich?
Ja, unsere Folgen momentan, ich kann auch nur danke sagen. Ich meine, wir machen auch immer bloß eine Folge pro Woche. Andere machen 2, 3, 4 Folgen, egal, jetzt generell Sportpodcasts. Aber wir haben derzeit immer echt 12.000 Zuhörer. Und unsere beste Folge, das war die Angst vor Harden und Durant-Folge mit LaMelo, Haliburton, Wiseman und Maxi. Die hat echt 15.000, also 15.000 Leute haben die gehört.
15.000.
Und das, ja, krass. Also ich stelle mir dann echt immer vor, ich sitze vielleicht in so einer Halle und dann sehe ich 15.000 Menschen und ich muss da einen Podcast irgendwie aufnehmen. Und dann denke ich mir so, 15.000 sind schon sehr, sehr viele Leute. Und deswegen.
Aber du musst dir auch denken, mindestens die Hälfte von denen macht gerade ein Workout.
Ja, ja.
Weil die Leute hören uns nur beim Workout oder beim Abwasch oder beim Zimmer.
Oder die andere Hälfte, was ich auch immer ganz oft kriege, ja, ich höre euren Podcast so gerne zum Einschlafen. Das ist immer so.
Das ist weird.
Das ist echt, ich weiß, was man meint, weil ich auch immer ganz gerne zum Einpennen noch irgendwie was höre oder so. Aber es klingt so wie das krasseste Anti-Kompliment, was du kriegen kannst. Ja, also Max, also wenn du reinstartest, ne, nach 5 Minuten, da schlafe ich halt gleich mal weg.
Ja, schlafe ich schon richtig gut. Danke dafür. Ja, das ist so wie ganz früher, wenn man so mit Kinderhörspielen eingeschlafen ist. Ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen. Oder wenn man oft vorm Fernseher einschläft, dann kann man das manchmal gar nicht, dass man sich dann einfach ins Bett legt und alles ist ruhig und dann sagt man, jetzt schlafe ich, da arbeitet das Gehirn manchmal noch zu sehr. Und dann kenne ich das auch, dass man dann sagt, ja komm, ich höre noch irgendwas.
Ich weiß immer gar nicht, warum ich es überhaupt anmache, weil ich höre es echt 2 Minuten und danach bin ich weg. Also ich bin jemand, der so ultraschnell einschläft. Was bist du für ein Typ?
Ah, ich bin ja Mr. Disziplin. Ich zwinge mich ja immer, sowas nicht zu machen. Aber was ich am Wochenende immer mache, und da denke ich mir jedes Mal, warum machst du das denn? Das ist so ein Quatsch. Kennst du das, wenn du auf dem Sofa sitzt und du merkst schon, okay, in 5 Minuten, ich werde weg sein. Ja, ich werde nicht wach bleiben können. Und dann denkst du dir, ja, aber die Folge, die schaue ich jetzt noch. Und dann klickst du die Folge an und wirklich 2 Minuten später schläfst du und dann wachst du so 5 Stunden später auf in voll der unangenehmen Position. Es ist irgendwie viel zu warm oder viel zu kalt im Zimmer, weil du dich darum auch nicht gekümmert hast. Und du denkst dir einfach nur so, boah, ich Idiot. Ja. So, du hast so richtig eine schlechte Meinung dann von dir, wenn du dann aufwachst und dann gehst du so richtig bedröppelt ins Bett.
Absolut. Und dann hast du immer noch, ja, dann hast du eben den Case Nummer 1, du bleibst einfach liegen und denkst dir, scheiß drauf, wenn ich jetzt sowieso schon hier penne. Oder Case Nummer 2, du gehst dann wirklich rüber ins Bett. Ja, hängt immer vom Energielevel ab. Manchmal mache ich so, manchmal mache ich so. Aber generell ist es schon echt besser, muss man sagen, einfach im richtigen Bett zu schlafen und nicht auf dem Sofa, auch wenn mittlerweile viele Sofas kann man ganz gut drauf pennen, aber im Bett ist was anderes.
Ja, aber nicht so, wie man einschläft. Ja. Weißt du, weil ich schlafe immer so halb sitzend, halb liegend. Ein Bein ist so aufgestellt, das andere fällt fast von der Couch. Das ist nicht die Art und Weise, wie man schlafen sollte.
Ja, das ist dann der Grund für die eingeklemmten Nerven und Rückenschmerzen und sonst was.
Ja, wirklich, vor allem im Nacken auch.
Also, aber gut. Ich würde sagen, an der Nummer 12 war ja der April, Nummer 11. Nein, Spaß beiseite.
Wir kommen genau. Lass mal im Monatsranking weiterkommen.
Wir kommen jetzt zum, ja, ihr habt es draußen gelesen, heute geht's um die Brooklyn Nets. Ein interessantes, spannendes Team, was einfach jeden beschäftigt, weil man immer noch irgendwie so ein bisschen zwischen, sind sie jetzt Contender oder sind sie kein Contender? Was sind sie wert von der Defense her? Wie krass ist die Offense? Wir haben uns ein paar Spiele, ich habe es jetzt dann doch geschafft, mit 2 Spiele reinzuziehen, nicht nur ein einziges Spiel.
Sehr gut.
Genau, deswegen, aber jetzt starten wir erstmal rein mit unserer ganz normalen Struktur. Bester NBA-Moment, und weil ich mir gedacht habe, die letzten, ich glaube, 30 Folgen habe ich immer angefangen, macht es heute einfach mal der Björn und haut mal seinen besten NBA-Moment der Woche raus.
Ja, es ist ganz krass, weil ich hätte eigentlich komplett Brooklyn Nets gehen können. Also bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment und Spieler der Woche. Hab mich jetzt beim besten NBA-Moment dann doch für was anderes entschieden, einfach damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben, weil wir werden so viel über Brooklyn gleich reden. Der beste NBA-Moment war der Dunk von Anthony Edwards. Number One Draft Pick von den Minnesota Timberwolves, ein absoluter Athletik-Freak, aber auch, wie ich es immer wieder betone, überhaupt kein NBA-Spieler, im Moment zumindest meiner Meinung nach noch. Der Junge hat kein NBA-Skillset. Das ist einfach eine absolute Überathlet, der sich entschieden hat, okay, ich spiele jetzt Basketball und fokussiere mich da drauf. Und es funktioniert dann natürlich gegen die Competition. Das haben wir so oft, vor allem früher wurden auch ganz oft Spieler gepickt, als ich jung war, die einfach nichts waren, außer athletische Monster. Und die haben dann natürlich in der Highschool und am College dominiert und geile Zahlen aufgelegt, weil sie halt nichts können mussten, außer ihren Körper einsetzen. Und dann kommen sie in die NBA und dann ist halt die Ernüchterung da, weil da ist jeder ein athletischer Freak. Apropos athletischer Freak, um das kurz mit einem Beispiel zu benennen. Ich war heute Morgen auf Instagram, bin so durch so ein paar Videos halt gescrollt und dann sehe ich einfach von irgendeinem Dunk-Contest, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte, sehe ich ein Video von Damian Lillard, wie er sich ein Alley-Oop vorwirft und dann between the legs stopft. Und ich dachte mir, der Typ ist ein 1,85 großer Point Guard. Was machen wir hier? Sowas hat früher Vince Carter gemacht und war der Einzige auf der Welt gefühlt, der das konnte. Und heute stopft Damian Lillard das mit 1,85 einfach mal so locker beim Aufwärmen.
Ja.
Also die athletischen Fähigkeiten heute sind geisteskrank. Und da ganz kurz eben zu dem Thema. Also Anthony Edwards Dunk gegen die Raptors. Er bekommt den Ball in der Corner, verlädt seinen Mann mit einem Pumpfake, merkt dann, okay, ich habe die ganze Zone frei, beziehungsweise ich habe den ganzen Weg zur Zone frei und unterm Korb. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wer drunter steht. Weißt du, wie der heißt?
Nee. Ich weiß okay. Nur, dass die Karriere vorbei ist.
Ich weiß auch nur, dass die Karriere vorbei ist. Und jedenfalls Anthony Edwards springt hoch, ist mega weit weg, zieht den Ball so weit auf, à la LeBron James, wie er nur kann, und jammt das Ding halt wirklich über ihn. Es hat nur noch gefehlt, dass er über ihn drüber springt, à la Vince Carter oder hier Ja Morant. Es war unbeschreiblich. Und es war für mich der Dunk of the Year. Und es war so cool zu sehen, dass er so einen Moment raushaut. Und ich bin echt gespannt, was aus ihm wird. Also es würde mich nicht überraschen, wenn wir in 5 Jahren sagen, oh, Anthony Edwards ist aus der NBA raus, weil er es einfach nie geschafft hat, sich einen Wurf drauf zu packen oder irgendwie effizient zu sein aus dem Feld. Oder wir sagen, ja, ist ein ganz guter Spieler geworden. Es ist spannend zu sehen, seine Karriere, aber das war für mich der absolut beste Moment.
Ja, dich wird es wahrscheinlich nicht wundern, es wäre auch meiner gewesen, aber ich wusste, dass du den nimmst. Also was kannst du bitte für einen anderen Moment nehmen? So einen Dank. Ja, ich habe dann auch echt an Ja Morant denken müssen, bei dem ist ja immer so, what if? Also der hat ja auch schon den einen oder anderen Posterize, der aber halt da nicht drinnen war, und Anthony Edwards haut ihn halt wirklich rein. Also ich glaube, einen cleaneren Dank gibt's nicht. War natürlich auch alles perfekt. die Baseline war offen, der Speed hat gepasst, der hat eh eine Sprungkraft und dann, ja, echt, gerade, ich hab's leider nicht live gesehen, ich nur am nächsten Morgen.
Nee,
ich glaube, wenn du das live siehst, springst du vom Sofa runter, denkst dir, Alter, was geht jetzt ab? Aber war auf jeden Fall ein krasser Dank. Ich glaube, ja, Edwards kann echt alles werden. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir in 4-5 Jahren, wenn der sich einen einigermaßen ordentlichen Jumper draufgepackt hat. Ich weiß auch noch damals in meiner Analyse, das ist eigentlich ein echt guter Cutter. Ich glaube, wenn der einen extrem guten Playmaker an seiner Seite hätte, der weiß, wie man ihn einsetzt, dann könnte Edwards noch viel häufiger und auch leichter produzieren. Ja, er hat momentan extrem viele Abschlüsse, die ja, man natürlich so nicht nehmen sollte. Er hat, glaube ich, nach seinem Spiel selber gesagt, ja, aber trotz allem, mein Jumper ist halt scheiße. Also sehr nüchtern.
Sehr gut.
Hat auch selber zu seinem Dank gesagt, der war ganz okay. Ja, es ist, ich glaube, bei Bleacher Report sind ungefähr Stephen Curry, Dwayne Wade, alle haben drunter kommentiert, holy shit. Aber ja, war natürlich ein absoluter geiler Moment, auch wenn es die Timberwolves sind, gerade eben Head Coach entlassen, ja, Timberwolves-Saison.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir hier die ganze Zeit sagen, er ist noch nicht wirklich ein NBA-Spieler, die Timberwolves sind halt auch nicht wirklich ein NBA-Team.
Nee.
Also steckt den zu einer Mannschaft, wie du schon sagst, mit einem fähigen System, wo auch ein guter Playmaker da ist. Sorry, das ist eine ganz andere Entwicklung. Also wir sehen es ja bei Wiseman. Stell Wiseman nach Minnesota, dann hat der auch eine scheiß Produktivität.
Ja.
Weil der einfach nichts ist. Da ist keine Kultur, da ist kein System. Da wird gerade der Headcoach entlassen. Da ist gar nichts. I'm sorry an den einen Timberwolves-Fan in Deutschland. Da muss sich einfach zu viel ändern, dass da mal was Anständiges sein wird. Deswegen, wenn der jetzt bei den Warriors gerade wäre oder wenn er in Charlotte wäre, das wäre eine ganz andere Stimmung. Da würden wir ganz anders über den reden.
Ja.
Aber gut, ja, lass uns weiterkommen, ey.
Kommen wir zu den Wizards. Die Wizards haben die letzten 5 Spiele gewonnen, deswegen ist es so mein NBA-Moment. Das war tatsächlich, ist das Spiel Moritz Wagner gegen die Houston Rockets, weil ich mir einfach nur gedacht habe, vor ein paar Wochen, ja, das war vielleicht jetzt auch etwas überreagiert, aber das sieht echt schlecht aus, wenn es um die Karriere von Moritz Wagner in der NBA geht. Und dann hatte er dieses Spiel gegen die Rockets, 15 Punkte, hat dort 24 Minuten gespielt, sein Wurf fiel. Und auch in den letzten beiden Spielen hat er seine Minuten bekommen. Er musste halt leider echt jede Minute, die er jetzt kriegt, dadurch, dass die Wizards seine Team-Option abgelehnt haben, muss er halt echt nutzen. Aber so, vor allen Dingen, weil er auch dann ein Lob vom Coach bekommen hat, von Brooks, der gesagt hat, ist einfach ein Junge, der nicht lamentiert, der zum Training kommt und der arbeitet. Und es zeigt mir auch, dass Moritz Wagner sich selber nicht aufgegeben hat. Und dieses Spiel gegen die Rockets mit 15 Punkten, 4 Steals, hat seinen Dreier getroffen mit 50%, 60% aus dem Feld. Das hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass es doch noch nicht vorbei ist, wenn er die Minuten nutzt und vor allen Dingen, wenn die Wizards jetzt auch wieder so ein bisschen, also die haben jetzt tatsächlich die letzten 5 Spiele gewonnen.
Ja, auch heute Nacht gegen die Lakers, also für euch gestern Nacht gegen die Lakers einfach gewonnen.
Ja, weil auch, ja, Westbrook und, ja, über die Lakers könnte man jetzt auch nochmal quatschen, die haben jetzt 3 Spieler in Folge verloren, bei denen sieht's gerade ohne Anthony Davis und Dennis Schröder.
Nimm LeBron direkt den MVP weg. Die werden nicht Champion. Das ganze Team ist nur basierend auf AD. LeBron absolut overrated und Lakers diese Saison vergessen.
Ja, so.
So, das ist die Instagram-Kommentarspalte, immer wenn die Lakers verlieren.
Absolut, und vor allen Dingen, wenn sie 3 in Folge verlieren. Lass den Punkt abhaken. Moment, Moritz Wagner, Starter gegen die Houston Rockets, Top-Spiel gemacht. Und ich glaube, dass ihm das verdammt gut tat. Und man sieht das auch in den letzten Spielen. Jetzt müssen die Wizards nur weiterhin einfach auf ihn vertrauen, ihn weiterhin einsetzen. Und dann glaube ich, dass er eine Chance hat, nächstes Jahr wieder einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Du wirst es nicht hören, Moe.
Moe, ja.
Mach weiter so. Nicht, vor allen Dingen, dass er nicht aufgibt. Das ist echt respektabel, denn ich glaube, in so einer Situation würden viele sagen, Alter, es sieht gerade echt scheiße aus.
Jo. Ja, nee, top Junge, geiler Moment auch, den du da gepickt hast. Cool, dass wir kurz über ihn reden konnten. Und ganz wichtig, Mo, ich brauche dich, weil ich habe deine Rookie-Karte mit Autogramm. Das heißt, du brauchst eine gute Karriere, mein Freund. Nein, Spaß. Aber ja, bester Mann, deswegen habe ich mir auch seine Karte geholt, weil ich ihn einfach cool finde. Und ja, mal gucken, ey. Hoffentlich wird es noch was. Ich hatte auch schon meine Bedenken, also da bist du sicherlich nicht der Einzige. Wir haben alles schon darüber nachgedacht. Aber wenn es jetzt gerade wieder in die positive Richtung geht, ja, drücke ich die Daumen, absolut. Also er ist für mich auch jemand, wenn er in, sagen wir mal, 3 Jahren bei einem guten Playoff-Team in der Rotation steht, bin ich überhaupt nicht überrascht. Weil er eben diesen absoluten Einsatz hat. Deswegen würde es mich nicht überraschen. Normalerweise sagt man immer, ja, wenn du den Einsatz hast, wenn du den Willen hast, dann wirst du auch immer deinen Weg finden. Manchmal passiert es aber auch, dass du einfach von einer undankbaren Situation in die nächste kommst und dich nie wirklich beweisen kannst. Und das war für ihn halt bei den Lakers so. Welche Chance hat er da, in diesem von LeBron geführten Team sich jemals zu beweisen? Die gab es ja nicht. Und bei den Wizards, die waren so schlecht. Und haben einfach nicht auf ihn gebaut und haben Personal geholt, das direkt vor ihm platziert wurde. Und er hat nicht aufgegeben, hat seinen Mund gehalten, kämpft sich durch. Und ja, ey, ich wünsch mir sehr, dass er eine lange, erfolgreiche Karriere hat. Gleiche gilt für Isaac.
Soll ich dir was sagen? Der muss zu den Warriors. Die Warriors mit.
Jeder muss zu den Warriors, Alter.
Ja, aber so jemand wie Moritz Wagner, der würde da einfach perfekt reinpassen. Die Warriors haben sowieso absolut kein Capspace frei. Und Moritz Wagner ist eigentlich einer dieser modernen Bigs, die den Dreier schießen können. Ich meine, seine Defense ist natürlich, aber von der Bank für 10, 12 Minuten. Wenn Moritz Wagner jetzt noch den Rest der Saison spielen kann und spielen darf und seine Leistungen so in dem Rahmen hält, dann wird er wieder einen Vertrag kriegen. So.
Ja. Und jetzt stell dir vor, Draymond und Mo zusammen in einem Team, beide vom Michigan College. Das wäre schon nice. Ja. Ich glaube, die würden den einen oder anderen Spieler einfach zusammen verprügeln.
Ja,
und vollkommen zu Recht.
Die pushen Wiseman alleine zu 40 Punkten und 20 Rebounds.
Die würden die ganze Zeit den kleinen Wiseman anschreien.
Ja.
Mo von der Bank und Draymond auf dem Feld. Das wäre richtig witzig.
Hast du in der Woche irgendwas, was dich krass genervt hat, ein NBA-Moment oder generelle Situation?
Yes, und zwar, und da kann niemand was dafür, aber es war einfach nicht schön als Fan. Wir hatten beim geilen Matchup zwischen den Nets und den Lakers weder Anthony Davis auf dem Feld, noch Dennis Schröder, noch Kevin Durant. Ja. Und das ist einfach schade. Das ist so ein geiles Matchup, das bekommen wir nur. Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr schon mal gespielt hatten vor dem Harden-Trade gegeneinander. Wenn nicht, dann kriegen wir es maximal noch einmal. Und ja, AD und KD einfach gerade ja mit sehr viel Verletzungspech und einfach raus. Ich weiß gar nicht, ist es bei KD eine Verletzung oder ist es gesundheitlich?
Also auf der Liste steht Hamstring. Also ich glaube
Hamstring,
schon,
okay, Hamstring. Gut.
Hamstring. Ja.
Ja. Ah, kriegst du wieder Kommentare.
Ja, da kriege ich wieder. Gott sei Dank gibt es im Spotify keine Kommentarfunktion.
Ja, ja, nee, das hat mich einfach ein bisschen genervt, vor allem, weil die Nets halt so on fire waren. Die haben ja ihren kompletten West Coast Trip da gesweept. Haben wirklich jeden weggehauen, die Clippers, Phoenix sogar, nur James Harden hat nicht mal Kyrie gespielt und die Warriors haben sie weggehauen und so weiter. Und dann in dem Lakers-Spiel hätte ich mir einfach gewünscht, dass halt alle in Vollbesetzung da sind und wir so ein kleines Finals-Preview kriegen, weil, ja, wir reden gleich drüber, ob das Finals-Preview ist und meiner Meinung nach sieht es ein bisschen danach aus. Aber lass uns noch kurz Spieler der Woche machen. Wen hast du?
So richtig, Björn überspringt einfach sorry. Meinen nervigsten ja. NBA. Aber das ist eigentlich ganz
es
gut.
Es ist mir einfach egal, Max. Okay, ich will nur über mich reden.
Ja, nee, alles gut. Ich kann es echt kurz halten, weil es passt eigentlich zu dem, was du jetzt gerade eben auch gesagt hast. Die Spieler sind gerade eben ein bisschen ausgelaugt, müde, verletzt. Egal bei welcher Franchise, man sieht auch einfach gefühlt, dass die Quoten gerade eben bei jedem Team ein bisschen runtergehen. Warum brauchen wir einen All-Star-Weekend? Ich verstehe es nicht. Und bei den Lakers sieht man jetzt auch gerade, die sind einfach durch. Viele Spieler, die normalerweise gute Quoten auflegen, ne, werfen gerade unterdurchschnittlich. Warum muss man das jetzt durchziehen? Ohne Fans? Brauchen wir den Dunk-Contest ohne Fans? Ganz sicher nicht. Können wir die Spenden nicht anders sammeln über ganz normale Regular-Season-Games, über Aktionen? Können wir sicherlich. Für was brauchen wir dieses All-Star-Game und warum geben wir den Jungs und vor allen Dingen die so eine kurze Regular-Season hatten, so eine kurze Pause hatten, nicht die Pause, ich verstehe es nicht, ich brauch's nicht. Und vor allen Dingen, ich brauch's auch nicht, wenn sich Typen wie Giannis, LeBron James hinstellen und dann sagen, ich habe keinen Bock, dann schaue ich mir das Spiel an und weiß schon, dass LeBron James mit 50% auf dem Feld steht. Sich denkt sich eigentlich, Alter, ich habe 3 Overtime-Spiele hinter mir, ich muss gerade fighten, weil AD nicht am Start ist, muss ich auch noch All-Star-Games spielen. Und den Dunk-Contest ohne Fans, I'm sorry, ich brauch's nicht, mich nervt's. Scheiße, braucht kein Mensch, ist einfach so.
Ja, wenn das nicht die große Netzanalyse wäre, dann würde ich den Podcast nennen, ich brauch's nicht, ich will's nicht, scheiße.
Da,
das ist eigentlich ein sehr geiler Titel.
Ja.
Ja, Ja, komm, was lass muss ich abhaken. Da beisteuern? Wir haben schon drüber geredet. Nochmal der Hinweis, wir haben am Freitag, sprechen wir dann über die All-Star-Reservisten. Das ist ja an sich schon interessant. Also wer wird All-Star-Starter, wer wird da reingewählt? Und jetzt, das wissen wir ja mittlerweile, aber jetzt eben, wer werden die Reservisten? Wer wurde gesnappt? Das ist ja immer ein sehr großes Thema. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, es gibt so viele Spieler wie nie, die es verdient hätten, All-Star zu werden. Und es tut mir echt leid, jetzt schon für ein paar Leute. Das werden wir eben am Freitag in aller Ausführlichkeit besprechen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und die einzige Antwort ist Geld. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und ich finde es fast ein bisschen komisch von der Spielergewerkschaft, weil die haben, glaube ich, sehr gepusht, dass ja Spenden gesammelt werden sollen für gerade historisch, wie nennt man die offiziell?
Afroamerikanische Colleges.
Ja, genau, Historically Black Colleges oder so, ja. HBCU, sowas in die Richtung, glaube ich. Und dadurch bist du als Spieler ja so in voll der Scheißsituation, weil du kannst ja nicht sagen, ja, okay, ich spiele jetzt nicht, weil dann sagen alle plötzlich, ja, dir sind wohl die Colleges nicht wichtig, dir ist wohl die Community nicht wichtig. Und wenn du aber spielst, dann musst du voll viele Prinzipien, die du gerade hast und so Grenzen, die du dir selber auferlegt hast für die Saison, musst du dann halt überschreiten, was auch nicht gerade toll ist. Und deine ganze Saison ein bisschen in Gefahr dadurch. Also ich bin auch überhaupt kein Fan davon, dass stattfindet. Ich bin nur Fan davon, dass die All-Stars eben benannt werden und darüber diskutiere ich auch gerne. Aber dass das Spiel an sich stattfindet, finde ich persönlich wack. Dunk-Contest brauche ich auch gar nicht dieses Jahr. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird es ja ganz kurzweilig. Ich denke, irgendwann ist man dann schon in der Stimmung. Ja, lass uns weitergehen. Jetzt aber, dein Spieler der Woche.
Dame. Auch großes Thema in dieser
Dame
Woche.
Dame Time.
Luka Doncic in der All-Star Starting Five. Viele haben sich zu Recht aufgeregt. Wir haben letzte Woche oder vor. Wann haben wir nochmal darüber gequatscht? Über Dame Luka. Es ist dann doch auch schon wieder 2-3 Wochen her, als wir unser All-Star-Team benannt haben.
Naja, das Problem ist, wir reden danach in Streams drüber, wir reden danach in anderen Formaten drüber, wir reden auf unseren eigenen YouTube-Kanälen drüber. Irgendwann vergisst man, wann man wo einen Pod aufgenommen hat, aber wir wissen natürlich, dass wir drüber geredet haben.
Dame gehört einfach in die All-Star-Starting-Five. Ich habe mir die Stats aus den letzten 4 Spielen, das ist jetzt das Spiel von vorgestern Nacht ausgeklammert, weil ich dann doch immer beim Spieler der Woche von Sonntag zu Sonntag gehe. 35,8 Punkte, 41% from downtown bei 14,5 Attempts. Was ist los?
Alter, was ist los mit ihm?
Also da muss man auch sagen, wenn man rein von den Percentage her geht, muss man sagen, Joe Harris ist der beste Dreier-Shooter. Aber wenn du dir anschaust, was so ein Typ wie Damian Lillard an Volumen halt ballern kann, das ist einfach und vor allen Dingen auch noch 12,3 Assists. Der trägt
und wie oft ist Joe Harris frei? Sorry.
Ja, weißt du? Bei jedem Wurf gefühlt.
Ja, und Damian Lillard muss die Dinger aus dem Dribbling nehmen und jeder Weiße nimmt den und er macht den trotzdem.
Ja, und er ist, also die Trailblazers stehen wegen ihm da, wo sie stehen und ich hoffe, dass sie jetzt nicht komplett einbrechen, weil ihnen das natürlich auch unfassbar viel Energie kostet, da die Offense in so vielen Spielen alleine tragen zu müssen. Man hat es, glaube ich, gegen die Suns hat man jetzt, glaube ich, eine richtig böse Packung bekommen mit irgendwie 130 zu 105 oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber die Trailblazers kommen in die Playoffs und man kann sagen, wegen Dame, CJ McCollum verletzt, Nurkic, glaube wie lange ist Nurkic raus? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall.
Weiß ich auch nicht.
Ja, Verletzungsproblem. Vor allen Dingen vor der Saison habe ich noch gesagt, ja geil, die Trailblazers kommen unter die Top 4, weil die jetzt endlich mal alle fit sind. Das ist wirklich eine Franchise. Wenn die mal wirklich eine ganze Saison alle fit sind, dann, die sind alle so verletzungsanfällig. Dame, Spieler der Woche. Wer ist es bei dir?
Erstmal kann ich mit Dame total mitgehen. Bei mir ist es aber ein junger Mann, über den wir gleich reden werden, und zwar James Harden. Für mich absolut Spieler der Woche, 32 Punkte im Schnitt, 11 Assists, 9 Rebounds und das bei 55% und natürlich von der Dreierlinie ganz starke 48,6%. Also wir müssen wirklich mal da uns damit ein bisschen beschäftigen, woher diese kranken Wurfquoten kommen. Weil ich sehe das gar nicht mehr ein, dass diese ganzen Shooter aktuell weit über 40% schießen bei dem Volumen. Also das ist ja auch bei PG der Fall, das ist bei Kyrie der Fall, das ist bei Durant der Fall. Das war Ich glaube sogar lange LeBron hat sehr hoch geworfen für seine Verhältnisse, irgendwie 41%. Curry ist natürlich über 40%. Das ist so, Zach LaVine schießt weit über 40% bei unfassbarem Volumen. Also das ist echt gestört, was die aktuell alle schießen.
Glaubst du, das liegt wirklich an den Lernhallen, dass die Konzentration höher ist? War ein Kommentar, den ich mal bekommen habe.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Ich will nur nicht sagen, dass es nur daran liegt. Das kann auch einen ganz anderen Grund haben, den wir nie erfahren werden. Aber wenn es wirklich einfach nur so ein Grund ist, dann würde ich sagen, es hat 100% nur damit zu tun, dass die Hallen leer sind. Weil diese Fans, die lenken dich natürlich einfach ab. Du siehst halt Gesichter hinterm Korb, du siehst hunderte Gesichter, du spürst die Blicke auf dir, du bist einfach anders und das ist für die halt wie Training. Und wenn du dir NBA-Trainings-Footage anguckst, wir hatten letzte oder vorletzte Woche das Beispiel mit Steph, ja, der schießt halt mal 105 Dreier hintereinander rein. Also überleg mal, wie krank das ist. Und es gibt so viele Spieler, die du dir beim Aufwärmen in der leeren Halle anguckst, wo du dir denkst, ey, der Typ trifft jeden Ball. Wir waren ja selber in Oakland dabei und haben den Jungs zugeschaut beim Warm-up. Also selbst Draymond Green wirft nicht daneben. Wir haben Draymond Green beim Dreier-Warm-up zugeguckt, der hat 6-7 Dreier hintereinander getroffen. Und dann im Spiel schießt er 20% oder so. Also ich glaube schon, dass es damit einiges zu tun hat. Aber nochmal zurück zu James Harden. Ich finde es einfach Wahnsinn, was er für Stats abliefert. Und sie haben, wie gesagt, diesen West Coast Trip jetzt gehabt. Sie haben jedes Spiel dort gewonnen. Und jetzt gehe ich schon ein bisschen in diese Richtung von unserer Analyse. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben gar nicht gesagt, dass wir heute die große Netzanalyse haben, sondern ich wollte einfach nur, dass wir über die Netz reden. Max hat gesagt, ja, meinte dann aber, ja, ich kann mir nur ein, zwei Spiele angucken, hat jetzt am Ende doch mehr geguckt. Ich habe auch das meiste von dem West Coast Trip gesehen und ich wollte mich einfach kurz mit ihm über die Netz unterhalten. Und was ich jetzt einfach erstmal, womit ich einsteigen will bei Harden, für mich ist es so beeindruckend, dass er der Mannschaft immer genau das gibt, was die Mannschaft gerade braucht. Also jetzt, wo Kevin Durant weg ist, scoret er ein bisschen mehr. Er lässt aber trotzdem immer noch Kyrie Irving eigentlich das meiste vom Scoring machen. Und Kyrie Irving hat sogar gesagt, jetzt nach dem Spiel gegen die Clippers oder nach dem Spiel gegen die Lakers, meinte er sogar, er und James haben sich mal besprochen und haben gesagt, James ist der Point Guard, Kyrie ist der Shooting Guard. Ja. Also der wirkliche Aufbauspieler ist James Harden. Und das sehen wir ja in den Spielen. Und das finde ich, das zeigt halt, wie krass ich will nicht sagen falsch eingesetzt, aber wie eindimensional er auch eingesetzt wurde in Houston. Weil wenn er gerade keine guten Mitspieler hatte, dann konnte er ja nichts machen aus den Isolations, außer immer selber den Wurf nehmen. Wenn er aber so ein Team hatte wie 2018, war das, glaube ich, wo sie die Warriors bis in 7 Spiele hatten in der zweiten Runde, da hatte er so viele gute Mitstreiter und Chris Paul auch dabei, dass er die Assists spielen konnte und die haben auch zu wirklichen Korberfolgen geführt. Und jetzt gerade bei den Nets merkst du auch, Kyrie ist da, Durant ist da, Joe Harris ist da, Jeff Green spielt gut, DeAndre Jordan spielt gut und der füttert die einfach mit Pässen und die verwandeln die. Und das finde ich einfach so krass, diesen Wechsel von Houston, wo er so eindimensional eingesetzt wurde, vielleicht auch bewusst von ihm selber, und jetzt in Brooklyn, wo er einfach so da ist und wirklich seine Mitspieler auch wieder in Szene setzt und gleichzeitig aber auch Topscorer sein kann. Ich finde sein Skill-Level und sein Talent-Level in der Eastern Conference einfach so herausstechend, das ist wirklich krass.
Gibt eigentlich gerade nur zwei Sachen, die ich an Harden kritisieren kann. Das ist
sein Bart.
Das ist einmal seine Frisur. Kann er die bitte wieder so machen, dass es wie zu Rockets-Zeiten ist?
Ich weiß gar nicht, was hat er? Hat er gerade so Braids?
Ja, ich glaub schon. Bin kein Style-Experte, weil Haare ist not my topic.
Okay, weil ich gucke mir schnell ein Bild an, fang du schon mal an.
Und
jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, er hat diese, ja. Okay, ja, finde ich auch nicht so toll. Sieht ein bisschen.
Fand seinen alten Style irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Also der Punkt und seine Defense.
Der große Style-Podcast.
Ansonsten ist für mich Harden gerade eben der flexibelste Spieler in der NBA und mein Blick auf ihn hat sich komplett geändert, seit er bei den Nets ist. Denn er hat auch mal selber in einem Interview gesagt, Was sollte ich denn machen bei den Rockets, wenn ich offensiv gefühlt so, auch wenn er sich da sicherlich ein bisschen, ja, selber Lob huldigt, wenn ich so wirklich die einzige Scoring-Option bin, die diese 40, 50 Punkte machen kann und dann mein Team zum Sieg tragen kann, das muss er jetzt halt bei den Nets nicht mehr machen. Und dann sieht man, was Harden eigentlich für ein spielintelligenter Mann ist. Denn wie der, er hat immer noch sein Stepback-Dreier, der mittlerweile so smooth ist, der sieht eigentlich langsam aus, muss man sagen, der Stepback. Der hat den aber so drinnen, dass er fast nicht zu verteidigen ist. Seine Quoten sind überragend. Sein Volumen ist mittlerweile einfach auf einem normalen Niveau angekommen. Keine Spiele mehr mit irgendwie 20 Dreiern oder so, weil er es auch nicht mehr muss mit einem Kyrie Irving und Kevin Durant an seiner Seite. Und dann kommt eben das, was du gerade angesprochen hast, einfach auch dieses Skillset per Lobpässe, Bounce-Pässe. So DeAndre Jordan ist ja niemand, der kann ja überhaupt nicht mehr selber kreieren. DeAndre Jordan ist einfach alt und DeAndre Jordan musst du einsetzen. Und das macht James Harden in einer Manier, aber auch Kyrie Irving. Das kann man sich, weil du gerade gesagt hast, DeAndre Jordan spielt gut. Ja, der spielt gut, weil der ungefähr, der kriegt's auf ein Silbertablett wirklich hingelegt.
Er ist der neue Capella. Ja, überleg mal, als Harden mit Capella gespielt hat. Deswegen war ja der Trade damals auch so beschissen. Sorry für die Ausdrucksweise. Weil Capella war derjenige, der das Pick and Roll mit Harden so gefährlich gemacht hat. Weil du weißt bei Harden nie, ist es ein Floater oder ist es ein Pass? Ja. Und deswegen weißt du einfach nicht, wie du das verteidigen sollst. Und das ist jetzt DeAndre Jordan. Weil DeAndre Jordan catcht auch jeden Alley-Oop, den du ihm wirfst. Das kann er.
Diesen Floater nehmen wir auch so für selbstverständlich. Das ist halt
der ist so krank.
Das ist so ätzend, weil die Bewegung an sich so ähnlich aussieht, der Pass oder der Floater. Du kannst ja gar nicht einschätzen, ist es jetzt ein Pass oder ein Floater? Und er ist so hochprozentig, dann James Harden dann seine Bounce-Pässe, wie er auch die Defense manipulieren kann, natürlich auch, weil er noch so ein Scorer ist. Der kann dir halt 10 bis 15 Assists geben. Wenn du es aber auch brauchst, gibt er dir halt 30 bis 40 Punkte. Das ist schon von der Offense her überragend und man kann James Harden nur loben, wie er auch diese Situation annimmt. Also ich habe Harden schon, muss ich sagen, bei den Rockets immer so ein bisschen als egoistisch gesehen. Das war so mein persönlicher Eindruck und da bin ich gerade so ein bisschen weg davon, weil ich jetzt auch einfach doch sehe, dass ein Harden jemand ist, der sich anpasst. Was habe ich für Teammates um mich herum, was habe ich für Möglichkeiten und so spiele ich. Und deswegen ist Harden für mich gerade Top-Assistgeber in der NBA. Wie gesagt, was mir extrem gut gefällt, dass sein Volumen jetzt einfach dem angepasst ist, was auch Sinn macht. Keiner will 20 Dreier sehen oder dass er 50 Mal in die Isolation geht. Ja, aber das ist schon echt stark. Und jetzt muss man sagen, dass in den letzten Spielen Kevin Durant nicht mal dabei war. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Analyse dann doch vielleicht noch mal einen kleinen Ticken anders wäre, wenn KD auch noch auf dem Feld ist. Dann hast du wirklich drei Typen auf dem Feld, das darf man auch nicht vergessen, die immer dir 30 Punkte aufwärts droppen können. Das hat niemand in der NBA. Vielleicht hat ein Team...
Niemand.
Ja, niemand hat das. Also selbst bei drei Leuten plus 20. Früher hätte ich gesagt, die Boston Celtics mit Kemba, Jason Tatum und Jaylen Brown. Das ist aber gerade eben auch nicht so, weil Kemba einfach nicht der Alte ist. Deswegen ist
du
es
kannst vielleicht... Ja, sorry.
Wen hast du vielleicht?
Du kannst vielleicht die Jazz. Bucks nehmen.
Oder die Bucks, ja.
Ja gut, die Jazz, klar, die sind das Paradebeispiel dafür, aber die haben nach wie vor nicht den einen Superstar. Die haben halt Donovan Mitchell, der ein All-Star ist, aber der ist kein Superstar. Und bei den Bucks würde ich sagen Drew Holiday und Middleton. Aber Drew Holiday mit über 30 kriegst du jetzt auch nicht oft.
Nee.
Da bist du schon, du musst schon eher gucken, so welche drei Spieler können mir 20 geben in einem Spiel. Und das ist schon Luxus. Und da sind die Nets einfach krass unterwegs. Aber dann lass uns doch mal den Case ein bisschen aufmachen für die Nets. Das heißt ja die ganze Zeit, die Nets kommen in die Finals. Wer soll diese Big Three stoppen? Jetzt haben sie da echt dominiert beim West Coast Trip. Sie haben nach wie vor die 27. schlechteste Defense der NBA. Aber die beste Offense. Und es ist auch nicht überraschend. Du hast gesagt, James Harden hat jetzt, also ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber du hast ihn praktisch zitiert und gesagt, ja, was soll ich denn machen? Vielleicht Einsatz zeigen. Also es gab schon viele Szenen in Houston, die einfach nicht schön waren. Und es wird dann gerade, wenn jemand Erfolg hat, wird es dann immer so unter den Teppich gekehrt. So, ja, was hätte er denn machen sollen? Ja, es gab schon eine Menge. Also ich habe alle Houston-Playoff-Spiele gesehen. Ich habe viel die Rockets geguckt, weil wir auch viele Rockets-Fans haben. Und der hat so oft diese Spiele aufgegeben. Das war echt nicht schön anzugucken. Dafür, finde ich, kann man ihn schon nach wie vor kritisieren. Und jetzt spielt er halt mit seinen zwei sehr guten Freunden, die auch noch beide unfassbare Scorer Scorer sind. Also wirklich so, wie wir es noch nie gesehen haben auf der Welt. Natürlich ist es da geil, mit denen Basketball zu spielen. Das muss man schon dazu sagen. Aber jetzt gerade sind sie für dich der Top-Favorit, weil wir haben ja auch die Sixers. Die Sixers gelten immer so ein bisschen als die Mannschaft, die sie stoppen könnten. Ich glaube, sie haben sogar, haben sie die Sixers geschlagen oder nicht? Das war doch neulich auch erst.
Ja.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie die Sixers wirklich geschlagen haben, weil da waren sie auch nicht 100% alle da.
Ah, nee, das waren andere. Die Sixers haben mit 124 zu 108 gewonnen.
Ja.
Da war aber kein Kyrie Irving und kein Kevin Durant dabei. Deswegen.
Okay, also Harden alleine.
Ja, Harden alleine und
ja.
Das
okay.
ist, dann kannst du
ja gut. Das verzeihe ich dann. Aber wie ist dein Eindruck gerade? Sind sie für dich Finals-Contender Nummer 1 aus dem Osten?
Nein.
Nein?
Ich habe eine einzige Seite.
Spricht da der Philly-Fanboy? Nee. Sei ehrlich, Max?
Nee.
Okay.
Nee. Ich würde gerade, also ich würde jetzt nicht 1.000 Euro draufsetzen, aber wenn es zu einer Serie kommt, würde ich einen 100er auf die Sixers setzen. Denn die Defense der Nets ist zwar jetzt gerade die, ich habe es mir rausgeschrieben, die 27 schlechteste der NBA mit 114 Punkten, die sie zulassen. Wenn du nur die letzten 10 Spiele nimmst, dann sind es sogar 117. Also nach dem Harden-Trade ist die Defense, ich glaube, die haben jetzt irgendwie von den letzten 20 Spielen haben die irgendwie 13 oder 14 Spiele über 120 Punkte zugelassen. Ne? Das ist einfach einfach eine Katastrophe. Ich habe mir da nochmal rausgeschrieben, die lassen mit die meisten Field-Goal-Attempts zu. Man lässt mit die drittmeisten Offensiv-Rebounds zu, was auch ein Riesenproblem ist, weil die Andre Jordan halt einfach alt ist. Jeff Green ist auch nicht mehr der Jüngste, wobei ich noch sagen würde, dass Jeff Green neben Kevin Durant mit der beste Verteidiger im Team ist. Also
hat sich jetzt aber auch verletzt, leider in dem Clippers-Spiel von Patrick Beverley.
Es ist wirklich, dann hat man mit die schlechteste Transition-Defense, auch da habe ich mir einen Stat rausgesucht, man ist neben den Boston Celtics das schlechteste Team, wenn es darum geht, in den ersten 2 Sekunden der Shotclock Punkte zu kassieren und so weiter und so fort. Dann hat man mit Kyrie Irving, und ich hoffe, das versteht jetzt nicht falsch, offensiv ist das ein überragender Typ, für mich ist das gerade ein einer der Top 5 schlechtesten Defender in der NBA. Also ganz ehrlich, Kyrie Irving gegen Ben Simmons, das wird eine Katastrophe für die Nets. Genauso
der verteidigt den gar nicht. Die werden den irgendwo verstecken müssen und dann muss jemand anderes Ben Simmons verteidigen.
Genau, und dann, wer verteidigt Tobias Harris? Wer verteidigt Joel Embiid?
Niemand.
Das wird echt, die müssen was machen. So gut die Offense auch ist, und die sind auch zu Recht die beste Offense in der Liga. Und ich habe auch gleich später in der Max-Corner habe ich noch einen Stat, der auch diese drei nochmal heraushebt und zeigt, was das für absolut drei kranke Jungs sind. Die sind zum Großteil andererseits. Ich meine, man hat mit Joe Harris dann auch noch glücklicherweise den besten Dreier-Shooter, wenn man Volumen auf Percentage hochrechnet. Aber Joe Harris ist natürlich auch einfach nur ein durchschnittlicher Verteidiger. Generell sind das einfach miese Defender. Die Kommunikation passt noch überhaupt nicht. Und so geil auch die Offense ist, in den Playoffs ist Defense angesagt und ich weiß nicht, wie die das hinkriegen wollen. Kritik an James Harden, die Defense bei den Rockets hat mir am Ende besser gefallen als bei den Brooklyn Nets. Mhm. Ganz oft, dass er Rotations verpennt. Das Closeout, da will ich ihn aber nicht alleine kritisieren. Also wie die manchmal den Dreier verteidigen, da fehlt mir jedes Verständnis. Die Switches von Kyrie Irving und ihm, die passen einfach überhaupt nicht. Also wenn man sie auch dann in der Halfcourt-Offense attackiert, wie die generell gerade die Screens verteidigen. Ich könnte weitermachen. Die Defense ist eine reine Katastrophe. Und so würde ich jetzt gerade eben echt, und das ist nicht der Philly-Fanboy, weil ich echt überlegt habe, wer wen verteidigen könnte und wie es von den Matchups passt. Die Offense wird natürlich viele Spiele gewinnen und ist für jeden gefährlich und auch für so gut wie niemanden zu verteidigen. Aber in einer 7-Spiele-Serie brauchst du halt schon irgendwo auch eine einigermaßen stabile Defense. Und jetzt nehmen wir mal Joel Embiid. Joel Embiid ist mit der cleverste Spieler, wenn es darum geht, leichte Punkte zu machen. Und wer unterm Korb will ihn dann aufhalten? Du hast gerade eben gesagt, niemand. Dann hast du noch einen Ben Simmons, die sind alle extrem groß. Für mich sind sie echt gerade nicht der Favorit, auch wenn es verrückt ist, zu sagen, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving sind es nicht. Aber für mich, wenn Philly komplett fit ist, offensiv und defensiv das spielt, was sie bisher gezeigt haben, dann würde ich in einer 7-Spiele-Serie knapp mit Philly gehen, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Aber erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, West Coast haben sie jetzt gerade dominiert, haben gegen die Clippers gewonnen, haben gegen die Lakers gewonnen. Siehst du sie als Top-Favoriten, als Contender? Oder denkst du auch, die Defense ist nicht stark genug?
Sowohl als auch. Also erstmal, meine Meinung ändert sich gerade wirklich in Richtung Brooklyn. Ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, der Großteil dieser Spiele waren die Big Three nicht zusammen. Also ich habe mir da sogar eine Liste neulich gemacht. Vielleicht habe ich die abgespeichert. Ja genau, ich habe die abgespeichert. Und zwar der Record mit KD und Kyrie und Harden zusammen ist 5-2. Also die haben bisher 7 Spiele zusammen gemacht. Harden alleine mit KD haben nur 2 Spiele gemacht. Und Harden zusammen mit Kyrie waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele jetzt nochmal. Also, und dann Harden alleine war 2-mal. Ich glaube, seit 18 Spielen ist er in Brooklyn. Das müsste ungefähr hinkommen. Ich höre alles, was du sagst. Und lass mich erstmal auf diese Philly-Serie eingehen. Das wird ungelogen ein Blutbad unter dem Korb. Beziehungsweise das wird ja Kindergarten für Joel Embiid. Also würde mich nicht überraschen, wenn wir da mehrere 40-Punkte-Spiele sehen von ihm, und würde mich auch nicht überraschen, wenn er am Ende 35 und 18 averaged. Das wird passieren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, du hast auf der einen Seite einen Big Man, den du nicht stoppen kannst. Okay. Auf der anderen Seite hast du 3 Guards oder 3 Typen, die wie Guards spielen, mit Kevin Durant, die auch alle nicht gestoppt werden können, die dir aber auch alle Dreier ballern können. Und da wird's für mich gefährlich, weil bisher, was ich gesehen habe bei diesen Brooklyn-Teams, egal wie scheiße sie verteidigen, egal wie oft sie jemand zum Korb durchlassen, am Ende des Tages, sie schießen 2 Dreier und sind wieder vorne mit 2. Und das ist das Gefährliche. Das hat fast ein bisschen was von den Warriors, wobei die Warriors auch immer sehr gute Defense-Teams waren in den meisten Jahren, wo sie Meister wurden. Die Nets, meiner Meinung nach, sind gerade offensiv so stark, dass es fast schon egal ist, dass die Defense so kacke ist. Und ich weiß, dass die Playoffs nochmal anders gespielt werden, aber ich bin gerade echt ein bisschen, ist auch der Recency-Bias, gebe ich gerne zu, aber ich bin echt beeindruckt von der Leistung, die wir bisher sehen von den Big Three, und vor allem die Effizienz, mit der die spielen. Und es wird ja jetzt nur weiter ausgebaut, weil sie ja überhaupt nicht, keiner von denen kann gedoppelt werden. Du kannst ja nicht Kevin Durant doppeln. Dann hast du einfach James Harden frei. Das ist ja so unfair, das geht nicht. Deswegen konntest du
echt niemanden doppeln.
Deswegen konntest du die Warriors nicht wirklich doppeln. Oder wenn du es gemacht hast, hast du den Preis dafür gezahlt. Und ganz kurz zur Eastern Conference, oder nee, weil du gesagt hast, wer soll Ben Simmons verteidigen. Also, sie haben halt Jeff Green, wenn er gesund ist. Sie haben sich jetzt Andre Roberson geholt. Natürlich sind es beides auch irgendwo inkonstante Spieler, die auch schon öfter mal raus waren oder schlechte Leistungen gezeigt haben. Aber die sind eigentlich genau dafür gemacht. Die werden sich Ben Simmons abwechselnd vornehmen. Und Kyrie Irving wird man irgendwo hinstellen, wo er am wenigsten Schaden anrichten kann. Und natürlich werden die Sixers versuchen, Kyrie zu bekommen in der Defense. Und da stimme ich dir auch total zu. Also Kyrie in der Defense ist nicht mal, dass er ein schlechter Verteidiger ist. Der ist für mich im Moment auf dem Level von James Harden von 2014-15. Nämlich, dass der einfach den Weg aufmacht.
Ja,
also der wird attackiert. Ja, genau. Der wird einmal gebumpt und der macht komplett den Schritt auf und sagt, ja, geh zum Korb. Ja. Ich wurde gebumpt, damit habe ich jetzt alles getan, was ich machen muss. Das war meine Alibi-Defense, geh zum Korb. Und das ist schon ein bisschen beängstigend, wenn sogar James Harden besserer Verteidiger ist als du.
Das stimmt, ja. Warte, ich muss mir das Zitat aufschreiben.
Stimmt, das ist ganz gut für Insta. Aber.
Aber jetzt mal, jetzt muss doch der Philly-Fan aus mir sprechen. Ben Simmons frisst Roberson auf. Und zwar beißt er ihn in der Mitte einmal durch. Und dann war. Du hast letztens zu mir gesagt, Roberson,
ja,
wann hat er das letzte NBA-Spiel gemacht?
Ja.
Ben Simmons ist mit das größte Monster, was wir in der NBA haben. Ich meine, ein großes Problem, an dem Punkt gebe ich dir auch, Joel Embiid wird jedes Spiel 30, 40 machen. Dann die Inkonstanz von dem Ben Simmons, was Punkte angeht, mag ich auch echt überhaupt nicht. Du kriegst von dem Ben Simmons nicht in jeder Playoff-Partie 20 Punkte. Ist ein Riesenproblem. Ich weiß, ich krieg von James Harden, Kyrie und Kevin Durant, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, von allen drei zusammen in jedem Spiel 60 aufwärts.
Mindestens,
zusammen,
ja.
Zusammen, genau, zusammen, weil du hast einfach immer zwei Spieler, die 20 bis 30 machen werden und der dritte macht mit verbundenen Augen 10 plus. Deswegen, aber dass Robertson Ben Simmons auffällt, da muss der Philly-Fan leider widersprechen.
Nehme ich an, ich muss ja gerade so ein bisschen den Case für Brooklyn machen und wenn du halt zum Thema Defense kommst, dann kannst du natürlich immer argumentieren, ja gut, die Sixers offensiv, wer soll sie verteidigen? Weil sie haben ja auch noch Tobias Harris. Tobias Harris aber auch eher ein Spieler, weißt du nicht, was du kriegen wirst in den Playoffs.
Das ist ein Problem.
Kriegst du 12 Punkte oder kriegst du 22 Punkte? Keine Ahnung. Aktuell spielt er sehr gut, Props dafür. Aber hält er das auch? Wissen wir nicht. Playoffs ist ein ganz anderes Biest. Frag mal Paul George, bei der liefert gerade fast MVP-Zahlen ab und jeder guckt so mit einem gähnenden oder mit einem geschlossenen Auge, wie sagt man das denn? Nee, jeder guckt da mit einem gähnen hin und sagt, ja gut, aber in den Playoffs ist das eh weg. In den Playoffs bist du wieder Playoff-P. Und dann können wir wieder ja, nach Hause gehen. Ich habe übrigens so einen geilen Satz gelesen, den Charles Barkley vor ein paar Jahren gesagt hat, oder dieses Jahr sogar. Und ich musste so lachen. Und den kennt man auch schon, aber ich fand's so geil. Da meinte er so, warum nennt sich Paul George eigentlich Playoff P? Ich nenne mich doch auch nicht Championship Chuck.
Ah ja, ja. Ja.
Ey, da hat er ihm die komplette Ehre genommen.
Oh Mann.
Ja, ich weiß auch nicht. Also sind wir uns einig, dass es das Philly-Matchup wird? Also sehen wir die Bucks nicht auf dem Level und die Celtics auch nicht auf dem Level?
Na, die Celtics sind gerade sowieso eine Katastrophe, muss man einfach ehrlich sein. Jetzt auch wieder gegen die Pelicans, die sind gerade auch demotiviert. Marcus Smart wird jetzt doch noch länger ausfallen. Die sind für mich nicht auf dem Level, wo ich sie vor der Saison gesehen habe. Die Bucks experimentieren extrem viel rum. Ich bleib aber dabei, die bleiben in den Playoffs zu berechenbar. Wenn alles normal läuft, dann wird's für mich das Duell Philly gegen die Nets. Und es wird ein geiles Duell. Was ich mir wünsche von diesem Matchup, dass wirklich alle fit sind. Ich will einfach, dass dann wirklich alle am Start sind, egal ob bei den Sixers oder auch bei den Nets. Und trotz allem, ich glaube, dass die Nets noch was machen müssen. Denn es wird sonst in den Playoffs einfach echt hart. Ich weiß, dass die Offensivpower ausreicht, um viele Spiele nur alleine mit den drei zu gewinnen. Aber die Playoffs leben auch echt von der Defense. Und deswegen, ich traue den Nets. Also die Conference Finals kommen die für mich auf alle Fälle. Dafür sind sie zu stark. Aber dann, wenn es wirklich Conference Finals gegen Philly, alle in Top-Besetzung, dann glaube ich, ist Philly einfach das Team, was offensiv und defensiv ausgewogener ist. Und für mich ist der X-Faktor, und da nehme ich ihn auch in die Pflicht, Joel Embiid muss seine Serie abreißen, dass die Nets kotzen. Also da muss Embiid einfach, vor allen Dingen die Nets spielen 80% Drop-Coverage, was in der heutigen NBA ein Witz ist, bei so vielen Bigs, die auch von der Mitteldistanz schießen können. DeAndre Jordan parkt Arsch fast nur unterm Korb. Ja. Ist so. Und natürlich Typen wie Joel Embiid, Jokic, Sabonis, whatever, die nutzen das natürlich aus und sagen, ja geil, dann danke für den offenen Dreier. Da bin ich mal gespannt, die werden noch irgendwas machen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber das wird dann halt wirklich am Ende ein Zahlenspiel, ne? Weil wenn du sagst, okay, Joel Embiid unaufhaltsam, und dann gibt's ja bei den Sixers eigentlich niemand, der unaufhaltsam ist, außer man zählt Ben Simmons, aber bei ihm weißt du nicht, was kriegst du konstant an Punkten.
Ja.
Und bei den Nets haben wir schon gesagt, die machen im Schlaf 60 plus. Also jeder von denen macht im Schlaf 20 in der Playoff-Serie. Und dann mal gucken, bei wem es in der Nacht läuft. Also da kannst du auch gerne mal zwei haben mit 35 plus. Und der nächste macht 25. Also das wären halt echt kranke Zahlen. Und wenn es am Ende ein reines Shootout ist und wir überhaupt keine Defense sehen, dann ist es so. Genau, dann ist es eben so. Und dann verlieren das Ding die Sixers, weil sie einfach zahlenmäßig nicht hinterherkommen. Und das kann ich mir schon vorstellen. Obwohl Philly echt gute Verteidiger hat. Also du hast Feibull, du hast Ben Simmons, du hast Embiid in der Zone, du hast sogar, ich weiß nie wirklich, nee, Tobias Harris ist kein guter Verteidiger irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, er ist einer und dann gucke ich mir die Sixers wirklich an und dann denke ich mir, ah nee, der macht auch nur wie Kyrie einfach dann immer auf.
Ja, Tobias Harris ist ein ordentlicher Verteidiger, aber jetzt kein, ist nicht auf dem Niveau von dem Ben Simmons oder Joel Embiid. Die spielen vor allen Dingen, was die Sixers haben, die spielen eine ganz gute Team-Defense. Man merkt einfach, dass die eingespielt sind. Die haben eine ziemlich gute Kommunikation. Das will ich übrigens auch noch positiv, also positiv anführen im Sinne von, dass die Nets das natürlich noch bis zum Ende der Saison wesentlich besser hinkriegen können, was Communication bei Switches, Rotations, Screens, das wird nicht so bleiben. Also das wäre, ich weiß auch nicht, was für Steve Nash für ein guter Head Coach ist. I don't know. Sieht der das, dass das nicht
auch
funktioniert?
Auch ein guter Punkt. Ja, auch ein guter Punkt. Glaubst du, manchmal sitzen Harden und Kyrie und KD, die sind so in ihrem Gruppentext und schreiben sich einfach so, ja, wollen wir heute mal komplett ohne Defense spielen und gucken, ob wir dann auch gewinnen können? Also meinst du, die sind einfach so gut, dass die manchmal so Experimente machen in so schlechten Spielen?
Das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube auch echt nicht, dass Kyrie und Harden und KD, besonders jetzt im Sinne von, ich kenne ihn gar nicht. Das ist bloß mein Gefühl, dass Irving jetzt nicht Best Friends mit den beiden ist. Ich glaube, die respektieren sich und akzeptieren sich, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass die nach dem Spiel mal zusammen irgendwie wo essen gehen und sagen, ja, also, wie gehen wir es an? Was läuft gut, was läuft nicht gut? Kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Jetzt hat der Sixers-Fan wirklich komplett die Brille auf, weil das stellt man sich eher vor bei deinem Superstar-Duo in Philly, dass die abseits des Feldes kein Wort miteinander reden. Und ich glaube, dass die Nets extrem gut befreundet sind.
Schau mal, jetzt kommen hier Shots fired, oder
was? Shots fired, lass eine Debatte machen. Welche Mannschaft hat die bessere Chemistry?
Ja, ich glaube auch, dass Joel Embiid und Ben Simmons, die gehen danach zum Catering. Jeder nimmt sich sein Essen und dann, ja, bis morgen.
Ja, bis morgen, ne? Ja, morgen haben wir gar kein Training. Ah, cool, dann muss ich die nicht sehen. Gut.
Also eine Sache, ich weiß, dass James Harden in den Playoffs bessere Defense spielen kann. Ich weiß, dass Kevin Durant eine bessere Defense spielen kann. Ich weiß aber auch, dass wenn es dann wirklich in der Crunch-Time hart auf hart kommt, dann spielt man relativ klein, dann spielt Kevin Durant auf der 5. Das kannst du in den Playoffs gegen Joel Embiid nicht machen. Das ist vor allen Dingen, wenn die anderen alle so groß sind. Ich meine, das wird eine Game 7-Serie ohne Zweifel, wenn es dazu kommt, glaube ich. Und dann kommt es wirklich drauf an, wo sind Ben Simmons und Joel Embiid? Das ist der Meilenstein, wo sie zeigen können, okay, wir sind jetzt in der NBA angekommen, wir können die drei schlagen. Das ist voll geil, wir reden jetzt so, als wenn wir gerade eben die zweite Runde Playoffs gespielt hätten. Ja. Wir sind in den Conference Finals, alle anderen Fans, Raptors-Fans, Celtics-Fans, Bucks-Fans denken sich gerade so, yo, was ist mit uns?
Ja, da kann ich aber sagen, ich würde bei den Nets immer auf Sieg wetten gegen jede andere Mannschaft.
Ja.
Und bei den Sixers, bin ich ehrlich, da kann ich mir auch vorstellen, dass die, was weiß ich, an den Bucks scheitern, obwohl sie die bessere Mannschaft sind. Das wäre einfach so ein Sixers-Thing to do. Weißt du, einfach, sie sind die bessere Mannschaft, sie haben die besseren Spieler, aber sie scheitern trotzdem. Das wäre so ein richtiges Sixers-Ding, meiner Meinung nach.
Wo ist bei Zoom nochmal der Auflegeknopf? Nein, ja, du hast... Ja, das ist halt auch, ich habe ja vor der Saison auch gesagt, wie schwierig ist es einzuschätzen, wie konstant die Sixers sind. Das ist auch was mir echt Bauchschmerzen bereitet. Gebe ich dir den Punkt.
Ja, okay, dann sind wir eigentlich soweit durch. Wie gesagt, das war gar nicht die große Netzanalyse. Jetzt wird es doch größer als gedacht. Habe ich noch eine Sache? Vielleicht die, dass ich überrascht bin, wie gut bisher die Team-Chemistry funktioniert. Weil sie hatten ja doch schon viele Ausfälle und trotzdem haben sie es geschafft, viel zu gewinnen. Es gibt viele Spieler, die jetzt natürlich weniger den Ball haben und trotzdem schaffen sie es eben, ja, Spiele zu gewinnen. Und es wirkt alles sehr harmonisch auf dem Feld, gerade unter den Stars. Wir werden sehen, wie sich das noch in den Playoffs entwickelt, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Alle drei sind dafür bekannt, dass sie schwierig im Umgang sind. Alle drei hatten schon sehr gute Mitspieler, bei denen es am Anfang natürlich auch alles positiv lief. Egal ob Durant bei den Warriors oder Harden mit Chris Paul oder Kyrie mit LeBron, da war auch immer, wow, das ist das beste Duo und bla bla bla. Und dann passiert irgendwas. Und plötzlich reden sie nicht mehr miteinander, plötzlich wird in den Medien gegenseitig geschossen. Also die haben schon das Potenzial dafür. Und wenn du die drei dann zusammensteckst in eine Mannschaft, in so einen Medienmarkt wie New York und denen jetzt auch noch sagst, ja, und jetzt seid ihr der absolute Titelfavorit und gewinnt mal, das kann schon sehr, sehr eklig auch werden. Kann. Ganz, ganz klar im Konjunktiv gesprochen. Ich wünsche mir nicht, dass es passiert. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Der Basketball ist viel zu schön, als dass ich den missen möchte. Aber es kann passieren, dass das Ganze auch noch explodiert in der zweiten Playoff-Runde und die nicht mehr miteinander reden. Kann.
Ja. Gebe ich dir absolut recht. Machen wir noch eine. Ich habe noch eine Max Corner vorbereitet, die ich noch gerne raushauen würde.
Hau raus.
Wer sind die drei besten Isolation Scorer in der NBA? Nicht nur vom Gefühl, sondern auch von den Stats her.
Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, bestimmt einmal Vucevic, weil jeder redet gerade über Vucevic, dass er so eine krasse Saison hat und keiner guckt hin.
Du kannst, stimmt das? Du kannst bei den Nets bleiben.
Ach so, okay, alle drei?
Alle drei.
Ah, krass.
Man hat einfach in einem Team die drei besten ISO-Player. Kevin Durant geht 3,4 Mal in die Isolation, James Harden 6,9 Mal, Kyrie 3,9 und dann kommt es eben auf die Punkte, die man pro Possession macht und da ist einfach KD bei 1,25 und Harden und Kyrie bei 1,24. Die Effective Field Goal Percentage von den drei ist so krank, das ist nicht normal und das muss man auch einfach sagen, das gab es so wahrscheinlich noch nicht. Also
ja,
die Warriors waren auch krass, aber dass man drei, also Klay Thompson ist kein Isolation Scorer. Klay Thompson ist jemand, der extrem viel läuft, fürs Team arbeitet und sich auch für einen Catch-and-Shoot-Dreier freiläuft, aber dass du so drei Typen auf einem Feld hast, das ist schon, ja, hat mich auch, ich muss auch sagen, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, ohne dass wir die Zahlen genannt haben, ich habe es mir rausgeschrieben, man hat die beste Effective Field Goal Percentage und die beste True-Shooting Percentage der NBA und das mit 2% Vorsprung, das, was die aus dem Feld da zaubern und wie die sich ihre Würfe selber kreieren können, ist krass. Und die drei besten ISO-Player in der NBA, nicht nur vom Gefühl her, sondern von den Stats, sind tatsächlich die drei.
Okay, das war die Max Corner.
Ja, deine History Corner hatten wir ja mit Charles Barkley.
Genau, nee, ich habe auch keine History Corner. Aber was ich habe, weil ich mir kurz mal die Jazz angeguckt habe und ich finde es cool, dass wir ja immer gesagt haben, während dieser langen Siegesserie hieß es ja immer, ja gut, aber die haben ja nie wirklich starke Teams geschlagen, bla bla bla. Jetzt nur in den letzten zwei Wochen haben sie die Pacers geschlagen, die Celtics, die Bucks, die Heat, die Sixers, die Clippers. Dann haben sie im Back-to-Back gegen die Clippers mit 4 Punkten verloren und jetzt gestern Nacht schon wieder gegen die Hornets mit 22 Punkten gewonnen. Ja. Also die sind wirklich gerade historisch unterwegs und es ist eine geile Mannschaft, es macht Spaß zuzugucken. Ihr nächstes Spiel ist gegen die Lakers, da bin ich mal sehr gespannt. Für euch, das ist heute Abend, also wenn ihr den Podcast am Mittwoch hört, das ist von Mittwoch auf Donnerstag um 4 Uhr, kann man sich auch mal am nächsten Morgen angucken oder vielleicht sogar live und dann ja ist die Season auch schon mehr oder weniger vorbei, weil dann sind es nur noch 3-4 Spiele und dann ist ja All-Star-Break und danach brauchen wir erstmal den neuen Schedule, weil soweit haben wir den Spielplan gar nicht.
Ja, so viele Spiele, die verschoben wurden. Ich bin mal gespannt, wann es dann letztendlich wirklich in die Playoffs geht. Mitte Juni.
Wahrscheinlich im September.
Ende Juni. Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich glaube, die Spurs haben gefühlt irgendwie 4-5 Spiele, 6, die sie nachholen müssen. Die Mavs auch.
Die Mavs, ey, die waren gefühlt 2 Wochen raus. Die Sixers haben doch auch mal lange Zeit was verpasst, oder?
Naja, nee, die Sixers haben die ganze Zeit mit ihrem 8-Mann-Roster gespielt oder haben sich da durchgebissen. Ich
glaub, ach stimmt, haben, ja, die haben sich dann nur beschwert, dass alle dauernd ihre Spiele verschieben dürfen und sie müssen so mit Tyrese Maxey spielen.
Genau.
Ja, ja, okay, nee, verstehe.
Wird spannend. Ja, Lakers gegen Jazz, da würde ich gerade ganz klar auf die Jazz setzen. Also ohne Dennis Schröder und ohne AD.
Vor allem die Jazz, die lassen dich halt richtig laufen. Und wenn du, also in der Defense, und wenn du so eine Mannschaft bist, bei der es gerade eh kacke läuft, und dann fehlen dir auch noch deine Stars und du hast eh schon so eine schlechte Stimmung in der Mannschaft, wenn du dann auch noch von so einer, von den Gegnern so dauernd rumgeschickt wirst und hier Switch und hier Pick and Roll und da und jeder ballert Dreier, du, das kann ein richtiger Blowout werden, meiner Meinung nach.
Da merkt man, das ist jetzt überhaupt keine Kritik, da merkt man dann, und es ist auch schön, dass man es merkt, doch ein bisschen, dass LeBron James älter wird. Er kann, ich sag mal so, vor 6 Jahren hätte er solche Spiele dann einfach gesagt, okay, jetzt mache ich halt einfach, bis AD wieder da ist, mache ich im Durchschnitt 40 aufwärts. Und dann, er ist ja immer noch fast nicht zu verteidigen. Also in jedem Post-Up denke ich mir, es ist so krass, wie der den Fadeaway nimmt oder wie der dann auch einfach in der Baseline entlang geht. Aber der soll sich jetzt auch nicht...
Ja, sorry.
Der soll sich jetzt auch nicht abarbeiten, weil LeBron James, ja, braucht man sich nichts vormachen. Wenn LeBron James ausfällt, dann ist eine Vollkatastrophe. Dann.
Ja, dann meldet sie direkt neben den Minnesota Timberwolves für die Lottery an. Ganz kurz, das ist jetzt doch ein bisschen History Corner, weil mir das gerade noch einfällt. Den Gedanken hatte ich heute, als ich das Lakers-Spiel mir angeguckt habe, nochmal gegen die Nets. Da hat ja auch nur LeBron gespielt, kein Dennis, kein AD.
Ja.
Und was mir dabei aufgefallen ist, ist genau das, was du gesagt hast. LeBron ist nicht dieser Spieler, der jetzt in einem unbedeutenden, in Anführungszeichen, Regular-Season-Game sagt, nee, ich verliere hier heute auf keinen Fall, ich mache jetzt 50. Mhm. Das ist einfach nicht sein Spiel. Und das unterscheidet ihn zu Michael. Und ich glaube, dass deswegen die Leute auch bis heute Michael als sowas Besonderes ansehen und ihn so hochhalten, weil du als Fan, wenn du eingeschaltet hast, egal in welche Konstellation die Bulls aufgelaufen sind, du hast von Michael Jordan gefühlt immer den Sieg bekommen und immer diesen unendlichen Drive, so wir gewinnen heute das Spiel, komme was der wolle, auch wenn es das unbedeutendste Spiel ist. Aber, und das habe ich mir dann auch gedacht, deswegen hat Michael auch nur 13 Jahre bei den Bulls wirklich gespielt.
Ja.
Weil du kannst diese, und die ganzen anderen Jungs auch, Larry Bird, Magic, gut, Magic hatte die Karriere beendet wegen seiner HIV-Infektion, aber Charles Barkley, der schon nach 13 Jahren, glaube ich, aufhören wollte, oder nee, nach 9 Jahren wollte der seine Karriere an den Nagel hängen. Die Leute haben früher, so viel früher retired, weil die einfach diese Spiele nicht gecoastet haben. Und LeBron ist aber der King of Coasting. LeBron geht in so ein Spiel dagegen die Nets, wo es vielleicht nur um die Ehre geht, und sagt sich, mir ist die Ehre komplett egal. Ich gehe jetzt, ich laufe jetzt hier die Motion, ich gucke mir an, wie die ein bisschen spielen, und dann verliere ich halt, ist mir egal, für mich zählen nur die Playoffs. Und das hat auch seinen Wert, aber das unterscheidet ihn meiner Meinung nach von Michael, der in jedem Spiel gesagt hat, egal wie unbedeutend, ich mache jetzt 69 Punkte gegen Cleveland, weil ich will dieses Spiel gewinnen. Und es ist mir scheißegal, ob ich dabei draufgehe. Ich mache diese 69 Punkte, bis wir das Spiel gewonnen haben in Double Overtime. Und LeBron ist halt, ja, okay, wird halt heute nichts. So, und geht dann in die Kabine. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden. Und ich will gar nicht werten, was besser ist, weil LeBron ist dafür 36 und ist immer noch der beste Spieler der Welt. Und Michael, ja, hat Pausen gebraucht, 2 Jahre, damit er überhaupt nochmal zurückkommen kann. Also man muss die beiden, glaube ich, einfach unterschiedlich betrachten. Das ist mein Punkt.
Generell, wenn man sich so allgemein mal anschaut, was früher die Spieler abgerissen haben an 82 Spiele-Seasons, das ist sowieso nicht normal.
Also wo war da das Load-Management?
Ja, da gab es kein Load-Management. Also
da hat dir der Trainer, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben, wenn du gesagt hast, ich will Load-Management betreiben.
Ja, es ist halt auch nicht nur Load-Management, sondern auch generell, so für mich ist jetzt gerade auch eins so der schönsten Beispiele, John Stockton, weil ich mir auch letztens viel zu dem durchgelesen habe, so, der hat irgendwie in seiner ganzen Basketballkarriere 22 Spiele verpasst. Wie geht denn das bitte? Also selbst wenn du mal irgendwie einen Schnupfen oder so hast, gibt's bei dem das nicht? Oder der hat einfach die ersten 5 Jahre oder 6 Jahre, hat er 82, dann hat er mal eine Saison gehabt, da ist er mal ein paar Spiele ausgefallen, hat er wieder 8 oder 9 Seasons am Stück 82 Spiele gemacht. Wie geht denn das? Also das sind nicht mal irgendwie durch die Klimaanlage oder sonst irgendwas, irgendwie sagst, ey, heute, keine Ahnung. Und sei es bloß echt, sorry für die Ausdrucksweise, wenn du irgendwie Dünnschiss hast, I'm sorry. Es ist echt, ja.
Ich glaube, das ist das Leitungswasser in Utah, weil Karl Malone hat ja auch nie Spiele verpasst.
Ja, das ist anscheinend gut.
Der hat ja auch durchgeballert ohne Ende. Lass mal zu den Mormonen nach Utah, vielleicht kriegt man da einen speziellen Segen oder so. Und das liegt an deren Lifestyle mit ihren 3, 4 Frauen. Ich weiß auch nicht.
Special Water.
Irgendwas läuft da gut. Aber das sind auch mies die Rassisten. Also frag mal Westbrook. Der hat immer noch Streit mit jedem Utah-Fan. Also ist, glaube ich, auch nicht so die geilste Ecke. Aber ja, ist spannend. Stimmt, Stockton und Malone sehr, sehr stark, sehr, sehr starkes Durchhaltevermögen. Das stimmt.
Wann kommt eigentlich jetzt mal das 4 Stufen zu Tim Duncan?
Ja, lass mich in Ruhe. Aber ey, 4 Stufen Charles Barkley war so ein Durchbruch. Ich habe wieder richtig Bock. Und scheinbar du auch. Bist jetzt Mr. NBA History hier geworden.
Ich versuche mich gerade reinzukämpfen, ja.
Nice.
Ich muss aber auch sagen, dass das echt krass ist. Also wenn man sich gar nicht auskennt, ich fühle mich gerade wie vor 5, 6 Jahren, als ich angefangen habe, die NBA zu gucken. Und wenn man sich einfach mit einfach vielen Spielern nicht auskennt mit der Historie, wie was passiert ist und so, ist das schon eine Arbeit und ich bin gerade viel am Lesen. Aber ja, ich will einfach nicht immer, wenn es um History geht, da sitzen und sagen, ja, not my topic.
Kann ich voll verstehen, ja. Deswegen habe ich auch das Thema 2K aus diesem Podcast verbannt, weil sonst müsste ich immer sagen, not my topic.
Aber es ist auch echt extrem interessant. Man hängt zwar ein bisschen durch, weil die Qualität von manchen Videos, ich lese auch momentan viele Artikel, es sind nicht bloß Videos, manchmal echt, wo du dir denkst, Alter. Mhm. Aber dann bist du happy über jedes kleine Video, was du irgendwie findest und kannst ein bisschen reingucken. Was natürlich extrem schön ist für alle da draußen, wenn ihr einen League Pass haben solltet. Ich glaube allerdings, man braucht Premium, man kann die Finals gucken. Von 2000 bis heute, was auch ganz geil ist. Mir hat dann auch jemand geschrieben, es gibt auch noch die Finals bis 1994, 93 gibt es auch noch auf YouTube. Aber
es gibt super viele Finals, ganz, ganz viele, sogar aus den 60ern auf YouTube.
Also ich habe mit den 2000er Finals angefangen und also wie wenig Dreier da genommen werden und wie versucht wird, wirklich reinzuziehen in die Zone und Mitteldistanzwürfe zu kreieren. Ey, das ist einfach ein komplett anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel von, das kann man sich gar nicht vorstellen. Schaut euch wirklich mal so eine Finals-Serie von vor 15, 20 Jahren an. Da seht ihr dann mal, wie groß der Unterschied mittlerweile ist.
Ja, guckt euch nur nicht die vor 15 Jahren an. Das war 2005 Detroit gegen die Spurs. Und das gilt als eine der hässlichsten Finals-Serien ever. Da sind die Spiele, die Finals-Spiele, glaube ich, so 62, 69 ausgegangen. Also das war...
Die skippe ich dann gleich mal.
Die kannst du direkt skippen, ja. Nee, guck's dir an, die sind auch interessant und Bad Boy Pistons sind da dabei, alles geil. Aber da muss man schon echt Bock auf Basketball haben, um das zu feiern.
Weißt du, was mich bei den Spielen so richtig, ja, nicht aufregend, aber die haben früher einfach den Score immer ausgeblendet.
Ja,
Das gab's früher nicht, der Score war dann immer weg. Und du denkst, wenn du dann einfach so, keine Ahnung, es passiert mal eine Minute, gibt's kein Field Goal, du denkst dir, Alter, wie viel steht's eigentlich gerade eben? Ich muss mir jedes Mal den Score merken. Das ist echt so.
Wie lange das auch gedauert hat, das ist auch bei diesen ganzen alten Bulls-Spielen, die ich mir reingezogen habe, so in der Last-Dance-Phase. Ey, da wird nie der Score eingeblendet.
Ja.
Wie haben die Leute das früher gemacht am Fernsehen? Haben die sich selber immer gemerkt, wie es steht? Oder mussten die echt jede Sekunde darauf warten, dass der Kommentator es vielleicht endlich mal wieder sagt? Also das ist ja, das ist so schlimm, wie lange das gedauert hat, bis da immer jemand auf die Idee kam, komm, wir lassen eine durchgängige Animation und lass es nur die billigste Animation überhaupt sein, in Arial Black am besten hingeschrieben, aber Hauptsache es steht da was. Das ist echt verrückt. Ich bin so froh, heute zu leben, ey.
Ich glaube, die wollten einfach, wahrscheinlich war damals der Gedankengang, man will das reine Bild nicht stören mit so einem Boxscore, mit so einer Anzeige.
Ja.
Bis man dann aber irgendwann mal festgestellt hat, mich stört das da unten keinen Zentimeter, wenn da unten die ganze Zeit die Shotclock-Spielanzeige oder vor allen Dingen auch die Shotclock, du hast gar keine Ahnung, wie viele Sekunden gerade noch auf der Uhr. Wenn es gut läuft, dann ist die Kamera gerade eben so, dass du es oben siehst. Überm Backboard, aber ansonsten denkst du so, ja, wie viel. Oder du kannst auf die Zuschauer hören in den Playoffs, die zählen mit runter. Aber
ja, du hast doch so ein bisschen Gefühl, finde ich, für eine Shotclock noch.
Ja.
Du merkst, wenn jemand zu lange den Ball hält. Ja, aber das ist spannend. Vielleicht liegt es auch an den Fernsehgeräten von damals. Wenn du dir überlegst, du hattest ja keine großen Flachbildschirme und Hochauflösen, sondern du hattest ja diese kriseligen kleinen Boxen. Und das kann auch sein, dass diese Bilder einfach total verzerrt gewesen wären dann, wenn du dann, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt ein Signal auf das Bild noch zusätzlich drauflegen konntest. Weißt du, so eine Grafik.
Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt, ja.
Ja, vielleicht war das einfach gar nicht möglich. Oder das wäre viel zu viel Aufwand gewesen, das zu animieren oder zu programmieren. Das wäre echt spannend, sich da mal mit jemand zu unterhalten. Ich habe zwar schon viel gelesen über History in der NBA, aber das habe ich noch nicht gesehen, warum der Score nie eingeblendet war. Ja, gutes Thema.
Gute Frage.
Das kommt in der nächsten History Corner.
Ja.
Ich guck mal, ich schreibe mir das auf und guck mal, ob ich was dazu finde. Und ansonsten, ey Max, wir müssen abmoderieren. Die Leute haben eh schon abgeschaltet. Wir sind bei einer Stunde 20.
Ich habe jetzt schon gedacht, dass wir noch das Monats-Power-Ranking machen.
Wir können ja in jeder Folge mal einen Monat ranken.
Ja, nein, ich glaube, wir sind für heute durch. Wir bedanken uns, auch wenn wir es am Anfang gemacht haben, nochmal bei euch, für jeden Einzelnen, der zuhört oder uns auch weiterempfiehlt. Ich sage das immer, jeder, der uns weiterempfiehlt, Mundpropaganda wird oft echt unterschätzt und deswegen danke für so viele Zuhörer, danke für alle Patronen, die neu dazugekommen sind. Wie gesagt, am Freitag geht's weiter. Nochmal für euch Capella Corner, dann die All-Star-Reservisten und der Porzingis Trade. Und ansonsten war so eine Mini-Analyse, einfach mal einen Blick auf die Brooklyn Nets geworfen. Ich denke, wir werden dann in ein paar Wochen nochmal drauf blicken, wenn auch KD endlich mal wieder am Start ist. Dann sehen wir uns, wir hören uns nächste Woche
Mittwoch. Wir hören uns. Nächste Woche Mittwoch oder am Freitag, wenn ihr dabei seid. Der Link dafür ist wie immer unten in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob man dazu unten sagt, auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Und ja, geiler Pod, hat Spaß gemacht. Danke dir, Max. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Leute.
Ciao.